Servus und sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute tauchen wir tief in die glitzernde Welt des Pop ein. Für alle Damen, ihr müsst jetzt stillhalten, weil normalerweise, wenn man solche Bandnamen sagt, dann flippen die ja alle reihenweise aus. Zumindest war es früher so bei den jungen Mädels im Fernsehen. Wir erinnern uns, wenn Backstreet Boys und so weiter gesungen haben. Und deswegen finde ich auch die Folge so faszinierend, weil ich Dinge mitbekommen habe, die ich nicht kannte und so überhaupt nicht für möglich gehalten habe. Also, schauen wir mal hinter die Kulissen. Und zwar dorthin, wo nämlich der Glanz verblasst und eine unglaubliche Geschichte von Betrug und Täuschung ans Licht kam. Und das ist natürlich auch interessant für dich als Anleger, als Unternehmer. Wichtig, was man daraus lernen kann, komme ich gleich drauf. Und zwar sprechen wir von Lou Pearlman, ein Name, der für viele wahrscheinlich oder den viele gar nicht kennen, der aber an sich der Inbegriff für einen großen Erfolg der Musikgeschichte in den 90er Jahren bis heute eigentlich ist. Und zwar der Schöpfer von Bands wie beispielsweise Backstreet Boys, brauche ich euch nicht erklären, NSYNC, ne, mit Justin Timberlake, Natural oder LFO und so weiter. Also wenn ihr mal googelt, der hat wahnsinnig viele erfolgreiche Boygroups herausgebracht oder eigentlich fast alle Boygroups bis auf New Kids on the Block, weil von denen ist er inspiriert worden, da komme ich aber gleich drauf. Das heißt, er gilt als Boyband-Guru. Für andere allerdings ist er das Mastermind hinter einem der größten und längsten Betrugssysteme in der amerikanischen Geschichte. Und diese Story heute ist inspiriert durch die Netflix-Doku Dirty Pop oder schmutzige Popgeschichten oder sowas auf Deutsch, glaube ich. Also mach dich bereit für eine unglaubliche Reise. Und zwar alles begann in Orlando, Florida. Und zwar Lou Pearlman sah den riesigen Erfolg der New Kids on the Block und dachte sich, hey, das kann ich auch. Und er hat nicht nur eine Vision, sondern auch einen bekannten Namen in der Familie, der ihm die Türen öffnete oder wahrscheinlich die Türen öffnete, und zwar sein Cousin, der kein geringerer war als Art Garfunkel von Simon und Garfunkel. Ja, kennst du sicherlich einige Lieder von ihnen, wunderschöne Balladen, was die geschrieben haben. Und der hat damals, Pearlman hat damals einen riesigen Talentwettbewerb gestartet in Orlando und gründete so als erstes die Backstreet Boys, die später dann zum meistverkauften Boygroup aller Zeiten werden sollten. Ich wusste gar nicht, dass die in Amerika gar nicht Fuß gefasst hatten, sondern erst in Deutschland auf Platz 1 gestartet sind und in Amerika erst nur auf Platz vorne 60, aber eben Deutschland auf Platz 1. Dann ist er in Europa rumgetingelt, hat sie groß gebracht und daraus resultierte dann auch der Erfolg in den USA. Fand ich interessant. Kurz darauf folgte NSYNC als zweite Boygroup, die er gegründet hatte, zumindest laut der Netflix-Doku. Und zwar fand ich das auch interessant, weil er gesagt hat, naja, irgendwann, wenn die Band so erfolgreich ist, wird es immer Trittbrettfahrer geben, wird es Konkurrenten geben, die mit aufspringen. Das heißt, also wenn Coca-Cola erfolgreich ist, dann wird Pepsi nachziehen. Und er hat gesagt, dann lass uns doch die Konkurrenz selber machen. Ja, also hat er NSYNC rausgebracht, ja, eben mit Justin Timberlake. Ja, das heißt, die Welt lag ihm zu Füßen. Doch dieser ganze musikalische Erfolg war nur die eine Seite der Medaille, nämlich die glänzende Fassade für ein viel dunkleres Geschäft. Denn Pearlmans Geschäftsmodell war eine komplette Fiktion. Also er warb anfangs für eine angebliche Flugzeugvermietung für Stars, zum Beispiel für New Kids on the Block. Ja, also er hat gesagt, ich befördere Stars, unter anderem New Kids on the Block. Und es war eine Fake-Airline namens Transcontinental Airlines. Und das Kuriose daran war, der hat kein einziges Flugzeug besessen. Also der hat immer gesagt, er hat Flugzeuge geleast und weitervermietet. Hat aber nicht, er hat kein einziges Flugzeug besessen. Es gibt so ein berühmtes Foto, das zeigt ein Flugzeug von ihm beim Start an einem Flughafen, also eine große Boeing 737, glaube ich, heißt die so, ne? Das muss ich gerade überlegen, 747, muss man sagen. Also der große Jumbo-Jet, ja. Und die startet gerade an einem Flugplatz und da ist sein Firmenlogo drauf. Nur allerdings ist das Foto nicht echt. Das heißt, er hat damals einfach dieses Modell vor diesem Flugplatz in die Kamera gehalten und abgelichtet. Und das reichte, um den Schein zu wahren für die Investoren. Und auch, dass er ein Modell auf dem Schreibtisch hatte. Also einfach, ne, er war natürlich immer von Prunk umgeben. Also alles das, was er hatte, war sehr, sehr, sehr auffällig, um eben die Leute zu täuschen. Ja, also wenn du das angeschaut hast, also wirklich alles vom Feinsten. Hat auch die Leute immer schön mit einem Rolls-Royce rumchauffieren lassen, großes Haus gehabt und so weiter und so fort. Ist ja oftmals so Betrüger, ne, die... Du siehst ja, erkennst ihn. Ich glaube, Schopenhauer hat mal gesagt, wer erwartet, dass Narren mit einer Schelle einherkommen oder wie auch immer, der täuscht sich. Also das Ding ist halt, viele Sachen sind halt einfach nicht offensichtlich und hier eben genauso und so. Und das, damit brauchst du einen Rahmen, einen Schein, um das Ganze zu wahren. Ist ja leider oft so. Genau, so. Das heißt, er hat ein riesiges Konzerngeflecht vorgetäuscht, aber nichts davon war echt, war alles gefälscht. Und was war eigentlich sein eigentliches Geschäft? Und zwar, das eigentliche Geschäft von ihm war das langfristigste Ponzi-Scheme, also ein Schneeballsystem, das über 30 Jahre standgehalten hat. Also es gab keins, was länger standgehalten hat. Und diese erfolgreichen Bands, waren nur seine Lockvögel. Also es ist unvorstellbar, wenn du überlegst, was der ja hätte haben können, wenn er ehrliche Absichten gehabt hätte. Dann wäre er wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, aber du musst mal überlegen, du kommst auf eine Idee, Bands groß zu machen, um dein Ponzi-Scheme am Laufen zu halten, also um dein Schneeballsystem am Laufen zu halten. Ja, also das heißt, er hat diese Bands als Lockvögel genutzt, um damit an Geld von Investoren zu kommen. Ja, also er hat mit den Ruhm der Bands, ist ja logisch, wenn du überlegst, wenn du in so einem Kreis mal drin bist, dann hast du ja Kontakt zu allem, weil jeder möchte gerne ein Freund von dir sein. Jeder möchte ein Freund von Backstreet Boys sein. Und wenn du sagst, ich habe Backstage-Pässe oder ich habe hier VIP-Partys, wo ich dich dazu bringen kann, dann bist du doch der Gott für viele, ja? Und dadurch hatte er Kontakte in Politik, in Wirtschaft, zum Staatsanwalt und so weiter. Wird ihm vieles auch nachgesagt, was sie ihm nicht nachweisen konnten. Aber Herrgott, das ist alles eben mutmaßen, das lassen wir es weg. Aber er konnte dadurch Kontakte knüpfen. Das heißt, er konnte glänzen. Und wir wissen eben, Leute wollen gerne in der Nähe von Menschen sein, die glänzen. Ja, also wir freuen uns, wenn wir Promis oder wenn wir uns mit Promis umgeben können. So. Oder Menschen, die wichtig sind oder scheinbar wichtig sind. Um das zu erreichen, stell dir mal vor, hat er ja zum Beispiel auch die Bands vor Investoren singen lassen, nur um deren Gelder einzusammeln, also um noch mehr zu betrügen. Das heißt, die Bands sind dann irgendwo in irgendwelche Hotels reingekommen, in irgendwelche Lobbys und hat er die singen lassen und im Hintergrund von irgendwelchen Investoren, die eben dann in sein Schneeballsystem investiert haben. Das waren also Geldanlagen, sage ich gleich noch was dazu. Was können wir daraus lernen? Vor allen Dingen können wir daraus lernen, wie schnell man sich blenden lässt und wie der Verstand bei sowas ausschaltet. Das ist doch verrückt. Kann man sich immer wieder bewusst machen. Gibt es viele Beispiele in der Geschichte, habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht, über den Schneider, der die Deutsche Bank über mehrere Milliarden abgezockt hat. Und Perlman lockte eben seine Anleger mit dem Versprechen, die zu gut klangen, um wahr zu sein, also zum Beispiel höhere Zinsen als üblich und 100% besichert, was natürlich nicht stimmt, ist alles gefälscht gewesen. Ja, aber immer dann, wenn man sowas hört, ist es ein Punkt, wo man stutzig werden sollte. Also immer dann, wenn es 100%ig sicher ist und höhere Zinsen gibt, warum soll ich höhere Zinsen bezahlen, wenn es 100%ig sicher ist? Dann kann ich minimal etwas höher, aber nicht deutlich höher. Das ist immer komisch. So müssen immer die Alarmglocken angehen, weil ein Zins ist immer eine Risikoprämie. Das heißt, je höher ein Zins ist, umso höher ist das Risiko. So ist es im normalen Leben. Ja? Aber wenn es dann noch 100%ig sicher ist, macht ja dieses höhere oder diese Risikoprämie keinen Sinn. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert, aber kannst du merken, wie gesagt, wenn etwas nicht marktüblich ist, Alarmglocken an, zweimal absichern. Aber das Interessante auch noch als nächstes ist, dass nicht nur private Anleger auf ihn hereingefallen sind. Es ist interessant, wie selbst große Banken das Hirn ausgeschaltet haben, also geblendet von seinem Ruhm ein Beispiel. Perlman hatte gefälschte Kontoauszüge vorgelegt, meines Erachtens sogar bei der Bank of America, also nicht irgendeine Pommesbude, sondern eben die Bank of America. Und er hat Kontoauszüge von einer Bank vorgelegt oder von Banken vorgelegt, die gab es gar nicht. Da waren dann Briefkopf oder ein Siegel drauf, in dem Fall war es auch ein Siegel, und zwar die German Savings Bank. Und unten drunter stand, glaube ich, MBH, also Gesellschaft mit geschränkter Haftung. So, das heißt, der Banker oder die, das den Scheck entgegengenommen haben oder das den Kontoauszug geprüft haben, nicht einen Scheck, die den Kontoauszug geprüft haben, um ihm dann Geld auszuzahlen oder ein Darlehen zu gewähren, die hätten einfach nur mal irgendwo in sowas wie ein Handelsregister reinschauen müssen, um zu sehen, dass es die Bank gar nicht gab, dass es Betrug war. Haben die Banken aber offensichtlich nicht. Ist doch verrückt, oder? Also selbst die Profis sind darauf reingefallen. Und am Ende war der Schaden gigantisch. Das heißt, er hat, also es war nicht das Größte, es gab ja nochmal ein größeres Ponzi-Scheme, aber der Schaden war auf jeden Fall gigantisch mit 200 Millionen Dollar, die er von den Banken ergaunert hat und 300 Millionen Dollar von privaten Anlegern. Also insgesamt ein Schaden von das, was man halt jetzt so nachweisen kann. Viele sagen ja nicht die Wahrheit oder schweigen ja aus Scham auch, was sie, dass sie investiert haben. Also wahrscheinlich ist der Schaden höher, aber so ein Schaden von einer halben Milliarde US-Dollar. Wahnsinn. So, und der schillernde Aufstieg endete schließlich auch unehrenhaft. Und Perlman floh dann, wurde also 2007 auf Bali gefasst und zu 25 Jahren Haft verurteilt. Das war also die längste Haftstrafe, die jemand wegen Wirtschaftsbetrug oder wegen Allgemeinbetrug bekommen hatte überhaupt. Ich glaube bis heute noch, also normalerweise, wie gesagt, bekommen ja Mörder nur so eine lange Haft. Oder er hat sogar eine längere Haft bekommen als Mörder. Und letzten Endes ist er dann 2016 im Gefängnis gestorben. Also 2007 ist er zu 25 Jahren verknackt worden und 2016 ist er dann im Gefängnis verstorben. Irgendwas mit der Herzklappe hat er gehabt, war aber auch immer sein Leben lang übergewichtig, hat halt immer geschlemmt und halt immer vom Feinsten gelebt und so weiter. Und die Leute eben daran auch an diesem Scheinlebensstil, ja, obwohl der Lebensstil war ja echt, aber das, wie er es finanziert hat, war halt nicht echt, aber hat halt die Leute teilhaben lassen, damit sie halt denken, wow. Ja, ist ja oft so, wie gesagt, ne? Wir gehen irgendwo hin, denken, wow, da holt ich einer mit einem fetten Mercedes ab oder mit einem fetten Rolls-Royce, packt noch irgendwas rein und oder wie auch immer. Also du kannst ja wunderschön irgendwas aufbauen und wo dann das Hirn ausschalten und denkst, wow. Und die Geschichte zeigt halt, wie eng Glanz und Abgrund beieinander liegen können. Ja, und dass hinter der perfektesten Popfassade manchmal die dunkelsten Geheimnisse lauern und du dich nie davon blenden lassen solltest. Ich hoffe, diese unglaubliche Geschichte hat dich genauso fasziniert wie mich. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Rein und Hinhören. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael. Ciao, ciao.